Oder also, wenn man ja wieder so ein bisschen die Biologie nimmt, alles, was irgendwie Tierli oder wir Menschen irgendwie gern machen, machen wir oft. Und machen es gern und oft, weil es gut tut. Und in dem Moment will ein Algorithmus ja nur das Beste für uns, oder? Sie wollen, dass es uns gut geht, immer wieder etwas Tolles ist. Eigentlich gibt es jeden Tag Kuchen und Chips, je nachdem, ob es lieber Zucker oder Salz willst.
Das ist Digital Heroes Life. Dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen.
Also, Roger, wie gut bist du in Biologie gewesen, der Schule?
Ich glaube, nicht so schlecht. Etwas zwischen 5 und 5,5. Allerdings ist unsere Biologie ist bestanden wegen, was ist der Unterschied zwischen einer Rottanne und einer Weisstanne? Und was ist der Fruchtbarkeitszyklus von einer Kaulquappe? Von dem her, mega wichtige Sache in der Schulzeit, die uns nichts bringen jetzt im heutigen Leben, aber ja.
Ich wollte sagen, also sehr, sehr Sachen, die man wirklich brauchen kann. Also da kann man wirklich sagen, danke, danke.
Danke, Schulsystem.
Habe ich das gelernt? Vor allem, weil ich jetzt gerade zusammen Frage stellen im Zusammenhang, oder was hat ein Algorithmus und Biologie gemeinsam?
Ist eine lustige Frage, gell? Weil auf den ersten Blick würde man sich nicht Gedanken machen, was hat ein Computer mit Biologie eigentlich zu tun. Wenn du allerdings siehst, dass Algorithmen eigentlich nichts anderes versuchen, als unser Verhalten zu analysieren, zu imitieren und zu reproduzieren, hat es recht viele biologische Komponenten eigentlich schon drin. Ein Algorithmus ist ja eigentlich ein super komplexes Programm, das relativ einfach geschrieben ist und einfach aus einem einfachen Grund, weil der Mensch sollte wiedergespiegelt werden, wie er das ist, wird verhalten. Und der Mensch ist vor allem eins, ein Gewohnheitstier. Und das heisst, sobald der Algorithmus die Gewohnheit herausgefunden hat, kann es anfangen, uns entsprechende Inhalte oder Themen oder Infos so zuspielen, dass es für uns mega bequem ist und mega toll, weil wir nicht mehr aus unseren Gewohnheiten raus, aber die Gefahr ist vielleicht, dass wir vielleicht immer ein bisschen hängen bleiben im gleichen, also haben wir den schönen Begriff der Bubble gegeben. Und die Bubble gibt es immer noch, ist einfach ein bisschen anders.
Das ist ja so etwas, wo man eigentlich viel hört, auch von den Nutzern selber oder Kunden, ein bisschen der Vorwurf, sie fühlen sich bevormundet vom Algorithmus, weil sie genau einfach nur noch immer das Gleiche, wo ich an mich gewöhnt bin, so die Gewohnheit eigentlich füttert und nicht mehr Kontras anleitet oder mir zeigt.
Das ist definitiv so, ja. Vor allen Dingen, wenn du weißt, dass der Algorithmus ja am Ende vom Tag dein Erlebnis auf diesen Medien ja möchte verbessern und verschönern. Oder? Also, wenn man ja wieder so ein bisschen die Biologie nimmt, alles, was irgendwie Tierli oder wir Menschen irgendwie gern machen, machen wir oft. Und machen es gern und oft, weil es gut tut. Und in dem Moment will ein Algorithmus ja nur das Beste für uns, oder? Sie wollen, dass es uns gut geht, immer wieder etwas Tolles ist. Eigentlich gibt es jeden Tag Kuchen und Chips, je nachdem, ob es lieber Zucker oder Salz willst. Aber natürlich ist es eine Gefahr, weil vielleicht verpasst du einen mega spannenden Snack, wo mega spannend wäre für dein Weltbild, für deine Weiterbildung. Oder für deine Entwicklung, besser gesagt, für deine persönliche Meinungsentwicklung. Aber das kann man dem Algorithmus nicht zum Vorwurf machen, weil der ist schon richtig programmiert so. Weil es könnte ja sein, dass er mal falsch liegt. Wenn er
was
plötzlich
anfängt
zu denken. Dann siehst du plötzlich irgendwelche Bildchen oder irgendwelche Resultate von Sachen, die dich gar nicht interessieren. Du bist mega verstört. Ich habe ein Experiment gemacht, wo der Donald Trump auf die Präsidentenwahl war. Ich habe es nicht geglaubt, dass es wirklich so ist. Ich habe eine Reporterin, respektive eigentlich ist sie mehr so eine Performerin, gefolgt, Tommy Lauren. Und sie ist so bekannt für so den rechten Flügel. Und plötzlich habe ich Vorschläge bekommen von Ähnlichen und so von Fox News, das war auf Facebook. Plötzlich war in meinem Videofeed sind Sachen drin und ich habe mich wirklich ein bisschen, es hat mich ein bisschen geschüttert. Ich habe mich wirklich nicht wohl gefühlt in dieser mir neuen präsentierten Welt. Und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, Leute, die ich das nicht so hinterfragen und nicht bewusst in das Experiment hineingehen, die sehen immer das Gleiche und die haben wahrscheinlich genau das gleiche Erlebnis, wenn sie meine Welt würden sehen. Wo ja von ihrem Standpunkt aus vielleicht auch nicht richtig ist, oder?
Also eigentlich formen wir uns ja eine Realität und der Algorithmus füttert uns die Realität ja. Mhm. Also es ist eigentlich doppelt schlimm.
Wir bauen uns unsere eigene Matrix, ja.
Ja. Wenn wir jetzt gerade so ein bisschen bei diesen Themen bleiben, auch, wie ethisch ist das Messen überhaupt? Wenn ich sage, ich fühle mich bevormundet, Ethik wird dann auch schnell einmal ein Thema sein oder ist es Thema?
Ich meine, es sind ja zwei Themen aufeinander. Treffen. Das eine ist die Ethik, wie du richtig sagst, und das andere ist so der Persönlichkeitsschutz im Rahmen des Datenschutzes. Jetzt, ich bin kein Anwalt, ich bin kein Ethiker. Es ist in dem Moment vom Geschäftspunkt her ist ja alles legal und richtig. Ich weiß, es werden nicht viele Leute gerne hören, aber wir nehmen ja über die Teilnahmebedingungen nehmen wir Teil des Gesprächs und dementsprechend sind Spielregeln definiert. Jetzt kann man aber darüber diskutieren, von wegen, hat man nicht alles Recht auf eine Einsicht und auf eine Veränderung, sofern man dann versteht, was da passiert. Also wenn ich zum Beispiel würde sehen, dass mein Feed oder meine Resultate irgendwo beeinflusst sind, kann ich Einfluss nehmen darauf. Das ist mein gutes Recht als hoffentlich als gut ausgebildete Bürgerin oder Bürger, dass ich da Einfluss nehmen kann. Auf die andere Seite natürlich auch, müssen die Plattform von etwas im Leben und die leben von den Werbebotschaften. Und das heisst, Algorithmus, ich kann zum Beispiel auch schauen, wie werbeaffin bin ich. Also wie willig bin ich jetzt, das Produkt unter dem Schatz zu kaufen. Und spannend ist ja, je williger ich bin, je empfänglicher, umso mehr Werbung sehe ich. Mhm. Ist das jetzt ethisch, dass man jetzt mich sozusagen wie so zum Kauf leicht führen pushen tut? Oder soll es nicht mir überlegen im Sinne von, ja, ich würde dann Werbung dann konsumieren, wenn ich bereit bin dafür. Aber ich würde dann ja gar nicht mehr konsumieren.
Aber dann sind ja die einen Leute, die da werbeanfälliger sind oder sagen wir mal vielleicht eine Charaktereigenschaft haben, mehr in Gefahr, wenn man das so weiss.
Oh ja. Wow. Ich meine, das Beste haben wir ja gesehen vor zwei Jahren, 2018, in dem warmen Sommer, den wir hatten. Wish hat damals irgendwie einen Rekord geschlagen mit so Gadgets von kleinen Ventilatoren, von so Klimaanlagen. Ich glaube, in jedem Schweizer Haushalt ist so ein Wish Cube, so ein Viereckli. Wo du kannst Wasser reinfüllen und dich so ein bisschen dort anpusten. Und wenn die Leute fragst, warum hast du den gekauft, sagt 50% sagt, ich habe es auf Social Media gesehen. Und 50% sagt, ich habe es bei den Kollegen und Kollegen gesehen.
Ja.
Oder? Und es ist ein System, das sich dann gegenseitig bespielen tut. Oder? Und natürlich gibt es Leute, die anfälliger sind, die dann sagen, oh mein Gott, ich will unbedingt jetzt das haben, ich will das Produkt, ich will das unbedingt. Oder? Und die Frage ist, wann kippt es? Wenn kippt es, dass irgendwie die Leute plötzlich auch so ein bisschen verführt oder verleitet werden, Sachen zu kaufen, die sich gar nicht effektiv brauchen. Und wo fängt jetzt Selbstverantwortung an, oder? Respektive, wo muss man auch gewisse Leute von sich selber schützen? Und das ist ja die Frage, oder? Wenn der Algorithmus ja einerseits ja das rausspielt, was einem gut tut, hat der Algorithmus vielleicht auch einen Schutzauftrag?
Ja, das... Ja, das ist jetzt schwierig. Also, ich habe es noch nie so angeschaut, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde schon, alles mit Vorsicht zu geniessen. Und das ist halt auch... Ich selber, manchmal nerv ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich weiss, ich werde so gemessen. Es nervt mich aber genauso auch ein Algorithmus als Unternehmerin, wenn ich jetzt ein Produkt oder ein Brand will pushen, dass der Algorithmus da ist. Es ist schon extrem nervig, weil es der auch permanent immer wieder wechselt.
Genau.
Warum? Warum wird der immer wieder gewechselt? Klar ist es eine Anpassung am Verhalten des Menschen, aber ich meine, so extrem.
Es ist, wie du richtig sagst, einerseits ein Algorithmus kann uns ja auch Sicherheit geben als Werbetreibende, als Firmen, zu sagen, meine Botschaft kommt dort an, wo sie muss. Der Algorithmus sorgt dafür. Und wenn der Algorithmus zu wenig stark ist, dann besteche ich mit Werbung schalten und dann kann ich ein bisschen Sachen mehr definieren. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Und das andere ist, was du richtig sagst, die Algorithmen werden angepasst, weil das menschliche Verhalten sich verändert wird. Aber das ist nur so die eine Medaille. Was der Algorithmus eigentlich, oder warum der Algorithmus angepasst wird, ist eigentlich ein Qualitätsfaktor. Weil je nachdem verändert sich eben nicht nur das menschliche Verhalten, sondern auch wie die Information aufbereitet wird. Das heisst, sobald du einem Menschen die Möglichkeit gibst, ein System zu manipulieren, wird er so oder sie es manipulieren. Mhm. Das hat man gesehen damals, wo die ganze Suchmaschinenoptimierung so ein bisschen der Trend war, du musst einfach irgendwann mal einen Punkt anpassen von Seite, damit Google neu dich indexieren kann. Oder ja, weiss genau. Text auf weiss im Hintergrund und so Scheiße, oder? der Mensch ist das Problem, nicht der Algorithmus. Der Mensch, der ständig versucht, seinen Vorteil zum Besten rauszumachen, weil man einfach gewohnt hat, sie ist ein bisschen faul. Und ich sehe es ja bei meiner Schulung, und ich mache die zu den Top 3 Fragen gehört immer, wann soll ich posten? Was soll ich genau posten? Und wie komme ich an mehr Reichweite, mehr Frequenz, mehr Resonanz? Alle wollen den Shortcut. Und der Algorithmus will eben nicht, dass wir den Shortcut nehmen. Der Algorithmus will je nach Netzwerk unterschiedlich gewichtet gewisse Faktoren mehr hervorheben, damit wir natürlich einerseits für System arbeiten, aber natürlich auch letzten Endes am Konsumierenden, den Konsumentinnen und Konsumenten das ausspielen können, wo sie eben allenfalls könnte, hoffentlich weiterbringen oder etwas geben. Aber es ist eine schwierige Frage, wenn du auf beiden Seiten ein bisschen unterwegs bist.
Ja.
Weil das, was gestern funktioniert hat, funktioniert morgen vielleicht nicht mehr.
Gut. Lustig ist, eigentlich sind wir ja immer auf beiden Seiten unterwegs. Weil wir sind ja irgendwo durch im Geschäft in einer Rolle und im Privatleben sind wir genauso auf diesen Social-Media-Kanälen. Also wir sind ja in diesem Zwiespalt auch. Und ich glaube, die dann auch aktiv Social Media betreuen, die kennen ja dann eben die ganzen Algorithmen und merken ja dann auch die Messungen und alles.
Ja.
Hat aber auch das ein bisschen damit zu tun, jetzt vor allem über verschiedene Social Media, also Unternehmungen oder Tools geredet, hat das ein bisschen mit dem Business Modell oder Idee zu tun, dass es verschiedene Algorithmen hat?
Ja, es ist jede Firma mit jeder Plattform natürlich einen gewissen Fokus und einen gewissen Zweck. Was alle gemein haben, ist, dass sie möchten, dass du als Userin so viel Zeit wie noch möglich darauf verbringen darfst. Das ist mir das eine. Und dass du möglichst viele Tätigkeiten oder Kommunikationsgeschichten darüber abwickeln. Weil das schafft Bindung. Das macht auf die einen Seite auch glücklich, es belohnt ein bisschen und das hilft irgendwo im Süchtig machen. Oder? Weil dann bist du so ein bisschen hooked. Bist plötzlich
vor allem sie gewinnen Daten.
Ja, natürlich. Daten, aber vor allem Nutzensströme, oder?
Ja.
Das ist ja auch. Uber ist ja spannend, oder Uber ist eigentlich keine Mobilitätsfirma. Uber ist ja eigentlich eine Datenstromfirma. Sie wissen, wenn du wo bist und was der Marktplatz ist, jetzt zum Heimkommen, oder? Und zum deine Frage zurückkommen, ja, je nach Plattform hast du eine andere Gewichtung und ein bisschen eine andere Formatierung von dem Algorithmus. Einfaches Beispiel, LinkedIn möchte seinem Algorithmus dadurch, dass sie den Microsoft Graph und den LinkedIn Graph zusammengebracht haben, vor allen Dingen die Informationsdichte und so ein bisschen den Expertenstatus miteinander verknüpfen. Das heisst, wenn du relevanten Content produzieren tust und der ist auf deine Person gemünzt, dann wirst du entsprechend weiter aufgepusht. Das heisst, deine Beiträge werden mehr gewichtet, du kriegst früher noch Funktionen freigeschaltet, du wirst ein bisschen belohnt und das ist so ein bisschen der Aspekt. Instagram ist extrem wichtig, dass die Beziehung funktioniert. Das heisst, dass die Leute mit dir interagieren, sei es jetzt bei Stories, dass sie dann schreiben, dass sie dann kommentieren. Also so ein bisschen der kleine Clan in einem grossen Tribe so ein bisschen fördern. Facebook möchte vor allen Dingen, dass du Facebook in ganz, ganz vielen Aspekten vom Leben brauchst. Das heisst, dass du deinen Geburtstag einträgen tust, dass du deine Sachen darüber verkaufen, dass du den Messenger buchen tust. Oder Facebook möchte so ein bisschen eigentlich die News-Zentrale sein. Und dementsprechend, wenn du natürlich durch Beiträge innerhalb von Facebook weiterteilen, wo sie innerhalb von ihrem kuratierten System drin haben, dann wirst du auch wieder gefördert. Jetzt gibt es noch etwas Grosses im Algorithmus Google, Suchmaschinen, oder? Wo es ja eigentlich dazu ist, so ein Tor zur Welt. Und wenn ich jetzt irgendetwas eingebe, wie zum Beispiel irgendwie Kaffeepreis, dann kommt je nachdem, wenn ich lokal bin und was meine Geschichte ist, meine sogenannte Customer Journey aufgrund von meinen Cookies, kommt dann mir natürlich das Ergebnis, das mir am ehesten könnte entsprechen. Kann aber durchaus sein, dass es nicht das tagesaktuellste Angebot ist, nicht unbedingt das Beste, das Fairste, was auch immer. Und das wird ja oft auch Google ein bisschen zum Vorwurf gemacht, oder dass sie so ein bisschen die Informationshoheit haben. Jetzt musst du natürlich auch wissen, oder Google hat den Marktanteil bei uns über 90%. Die Frage ist, oder, wenn korrumpiert es dann auch irgendwann, oder? Und ist jetzt der Algorithmus so tief bei uns drin, dass, wie du sagst, du eine andere Realität siehst wie ich?
Ja. Cookies hast du gerade noch erwähnt. Was ist so deine Haltung? Cookies ausschalten, ja, nein?
Also Cookies werden ja aussterben. Weil Cookies eine recht alte Technologie sind eigentlich. Ein Cookie ist ja nichts anderes als ein Log-File, wo protokollieren tut, wo bist du, wann bist du und was ist dein Pfad, und dann gibt es clevere Bots, die es auswertet. Man redet ja schon von Cookie-Less-Tracking, also von cookie-losem Tracken. Das ist dort vor allem entstanden, weil natürlich der Datenschutz reinkam und gesagt hat, Cookies dürfen nicht länger als x Tage gespeichert werden. Plus natürlich, wenn du mit dem Smartphone unterwegs bist, wo Cookies praktisch nicht kannst ausschalten kannst, also wenn du mit dem Browser unterwegs bist, versus mit dem Desktop unterwegs bist, aber du bist so die gleiche Person oder anders verhalten, das gibt immer so die Unterbrüche oder die Medienbrüche. Jetzt, in dem Cookie-Less-Tracking ist eigentlich eher so die grosse Chance zum einen, aber auch die grosse Gefahr. Weil ich erkenne dich anhand von deinem Verhaltensmuster. Ich erkenne dich anhand von deiner Gerätnutzung, ich erkenne dich anhand von, wo schaust du dich, wenn, zu welchem Zeitpunkt, auf welchem Gerät ein, und kann sagen, das ist jetzt Person XY, also spiele ich deren das raus. Eine super spannende Geschichte wird für Marketeers, weil es erlaubt so ein bisschen das ineinander innenverflechten vom Alltag, und ich finde dich eigentlich überall. Mm. Wir als Konsumenten und Konsumenten werden allerdings extrem durchschaubar, gläsern. Und da ist immer die Diskussion von wegen, ja, bin ich denn so spannend oder nicht? Nein, keiner ist eigentlich spannend genug. Und gleich ist es eine leichte Verletzung von der Privatsphäre, wenn jemand weiss, wo mich immer am Viertel ab 6 Uhr meinen Laptop aufstartet. Oder? Weil es geht niemand etwas an.
Was hast denn du sonst noch für Gewohnheiten, wo niemand etwas angeht, wo man gar verletzt? Erleichtern könnte am Algorithmus.
Wie viel Kaffee ich trinke. Das ist etwas Spannendes übrigens. Also pure Offline-Aktivitäten. Ich kaufe meinen Kaffee zum Beispiel offline. Ich poste nicht Kaffeebilder. Ich tue nicht irgendwelchen Kaffeebrands folgen. Und trotzdem liebe ich Kaffee überall. Also, alle, die mich kennen, wissen, ich trinke viel zu viel, aber genug Kaffee den ganzen Tag. Das ist ein Bild, das du nicht wirst finden auf keinem von meinen sozialen Netzwerken, dass ich kaffeesüchtig bin. Du siehst es, wenn du mir einen Termin ausmachen tust und dann steht so, ich trinke meinen Espresso schwarz. Was echt lustig ist, es fällt den Leuten auf.
Ja.
Aber nicht, dass jemand Algorithmus weiss, wie ich meinen Kaffee trinken tue. Weil ich rede nicht darüber und es ist eine reine Offline-Geschichte.
Was ich jetzt gerade... ja, wenn wir so Verhaltensmuster auch noch haben, was hast du das Gefühl, wie viel Urinstinkt beeinflusst noch unser digitales Verhalten?
99%.
Okay.
Wir sind... nicht wirklich viel weiter als Spezies, ich sage es mal, in den letzten 40'000 Jahren. Also wir bringen uns nicht mehr so schnell um, wir sind nicht mehr so böse zueinander, und ich glaube, das Gemeinwohl liegt uns allen ein bisschen im Herzen. Aber es hat natürlich auch sehr viel mit der Transparenz zu tun, dass du heute auch effektiv, wenn du etwas Böses machst oder etwas ist, dass dann nachher die ganze Welt relativ schnell davon etwas fahren kann. Plus du hast so den sozialen Druck halt von wegen, wie du willst dargestellt werden.
Ja.
Nichtsdestotrotz, wir haben immer die gleichen Funktionen. Alle stehen am Morgen auf und müssen gewisse Sachen erledigen. Alle tun sich durch den Tag durch von pflegen. Alle reagieren auf gewisse Impulse, sei es jetzt irgendwo Sachen, die spannend sind, die irgendwo bei uns gewisse Enzyme auslösen tun. Das kannst du nicht abschalten. Solange wir uns von der und deren Nahrung ernähren, die welcher Art und Weise auch immer, solange wir uns als erstes Ziel immer noch das Thema haben, dass wir uns fortpflanzen und überleben, kannst du die anderen Sachen nicht ausschalten. Und da gibt es Hirnregionen, die uns viel, viel stärker beeinflussen, also alte Hirnregionen, die jetzt nicht wirklich für das Vorstellungsvermögen nötig sind, sondern für Grundfunktionen, wo uns dementsprechend wirklich als Leben ja leichter machen, wenn wir nicht mehr dran denken, aber wir werden recht gesteuert durch die.
Also das heisst, wir sind eigentlich ein hormonell Enzym um einen laufenden Klumpen, und der wird gesteuert von Dopamin und Oxytocin. Oder was haben die mit dem Algorithmus zu tun?
Ist gut aufgepasst, dass ich die jetzt... Ich rede immer über die zwei. Ich liebe die zwei Enzyme. Ich finde sie super. Dopamin ist ja ein Belohnungsenzym. Wird immer so ein bisschen Richtung Glückshormon geschoben, aber das Glücksenzym ist eigentlich Serotonin. Und der Unterschied zwischen Serotonin und Dopamin ist, Serotonin macht träge. Das ist das leichte, wohlige Gefühl vom Glücklichsein. Ah, Sonne. Sonne im Gesicht, mega Serotonin. Oh, schön, so toll. Ja. Dopamin ist, oh, Sonne, les, geh raus. Aber nach 5 Minuten ist es weg. Ah, oh, Sonne, ja, okay, cool, Sonne, jetzt habe ich es gesehen. Oder? Dopamin ist allerdings für unseren Körper zuständig für die ganze Informationsübermittlung, ist ein Botenstoff. Das heisst, wenn ich etwas sehe, was spannend ist, dann geht es viel, viel schneller in mein System hinein. Und Sachen, die mich irgendwie begeistern, die mir irgendetwas Neues zeigen, sozusagen, es kann etwas aufflackern, ob es so schnell geschnitten ist, ein Film zum Beispiel, oder etwas, wo meine Augen so richtig gross machen lässt, das liebt der Körper und es will mehr davon. Das heisst, wir sind nicht Dopamin-Junkies, weil in dem Moment heisst es natürlich auch, wir sind im Leben. Dopamin heisst, wir leben, wir nehmen die Welt wahr. Das Gegenteil ist ja so ein bisschen das leicht dumpfe Gefühl von leichter Antriebslosigkeit bis Depression. Wo alle, die das mal erlebt haben, wissen, du bist nicht wirklich empfänglich, du hast nicht mehr so Freude an Sachen, du kannst unterscheiden, was du immer willst. Und das ist ja dann, wenn der Körper so krank wird und eher auf dem Absteigen ist. Und dieser Körper will es verhindern. Solange wir Dopamin nehmen, also Dopamin produzieren, ist unser Körper glücklich. Jetzt gibt es natürlich gewisse Systeme da aussen, wie zum Beispiel Social Media, die uns Dopamin abhängig machen in dem Moment, weil sie immer etwas Neues einspielen tun, aber eigentlich tun sie etwas Gutes. Also für ein Schlusszeichen am Körper, oder? Jetzt, was hat das mit dem Oxytocin zu tun? Oxytocin ist ja ein Enzym, das produziert wird, wenn du auf die Welt kommst, zwischen der Mutter und dem Kind, wo dafür sorgt, dass das Kind gestillt werden kann, unter anderem. Es ist so ein Kuschelvertrauenshormon. 20 Minuten hat es mal Kuschelhormon genannt, weil es ist zuständig für die Bindung und die Nähe. Oxytocin ist eine sehr komplexe Verbindung. Man weiß so ein bisschen aus der Forschung, dass es gewisse Verbindungen gibt zwischen Dopamin und Oxytocin. Vor allem, wenn es darum geht, dass eine gewisse Gewohnheit entsteht. Jetzt, in der Kombination sind die zwei extrem mächtig. Ich hätte fast gefährlich gesagt, aber eigentlich sind sie mächtig. Gefährlich wird es nur, wenn sie irgendwie missbraucht werden in dem Moment. Und sie sind mächtig, weil wenn ich zum einen kann Dopamin auslösen und zum anderen das Oxytocin fördern, dann habe ich gewonnen. Weil der Mensch kann sich dem nicht entziehen. Wir alle wollen Stimulation, wir alle wollen Geborgenheit, zumindest zu einem gewissen Grad. Wie würdest du es abschalten? Außer du bist extrem unempathisch oder apathisch und willst nichts mit der Auswelt zu tun haben.
Was aber eigentlich schon Wahnsinn ist, dass das wirklich der biologische Aspekt mir könnte oder kann hervorgerufen werden durch ein digitales Gerät.
Durch einen Input?
Ja, es ist ja dann schlussendlich klar nicht das digitale Gerät. Es ist klar der Mensch, der Content kreiert und wo Bilder sind und alles, wo Emotionen fördert. Aber gleich schlussendlich finde ich es recht faszinierend, dass das eben zurück zu eben die Biologie mit dem Algorithmus, der eigentlich so im konträren steht,
ja,
so verknüpft ist.
Es ist bezeichnend, dass sehr viele Biologen, Historiker, Chemikerinnen, Physikerinnen, Mathematikerinnen arbeiten bei IT-Buden. Weil Algorithmen sind nicht einfach nur etwas, was du programmieren tust. Ein Algorithmus tust du konzipieren, den tust du erschaffen, den tust du testen, den tust du eigentlich wie ein Medikament, lässt du den mal los auf eine gewisse Gruppe und schaust, was passiert. Spannend wird es dann, wenn es mit künstlicher Intelligenz verbunden wird. Also wenn einerseits von dem maschinellen Lernen eigentlich darüber ausgeht und es fängt da selber Sachen ergänzen, erweitern. Oder wie wenn man zum Beispiel jetzt im Rahmen von dem ganzen Click-Gap reden, wo ja Facebook jetzt unterdessen auch Daten nicht nur von Facebook selber nimmt und Instagram und WhatsApp, sondern auch von anderen entsprechenden Plattformen. Und der Click-Gap, das ist einfach ein Codename, der heisst, es gibt einen Gap zwischen zwei Klicks, der ist auch bei anderen Algorithmen vorhanden. Also der Handshake, der findet statt. Und das ist eigentlich so das Ultraspannende, weil das ist wieder ein extremes biologisches Phänomen, dass irgendwie etwas von A nach B getragen wird, dort Wurzeln fassen kann, anfangen kann wachsen und unter Umständen sich weiter muss entwickeln, weil es jetzt plötzlich eine andere Erde hat, einen anderen Umstand, plötzlich ein anderes Klima. Also das sind Organismen, die da gemacht werden, einfach ein bisschen Beiz.
Ich glaube, das Problem vom Ganzen im digitalen Bereich ist, biologisch für irgendwie noch, sage ich mal, die Mehrheit, so ein bisschen, wenn man es erklären kann, fassbar. Vieles ist ja in dieser digitalen Welt und Algorithmus vor allem ein riesen Fragezeichen. Es ist so ein bisschen das Thema Intransparenz. Was glaubst du, würde es dann mehr helfen, wenn wir transparenter würde über die Algorithmen von einer Firma zum Beispiel würde kommunizieren, dass die Ängste ein bisschen abgebaut werden. Weil es ist eine grosse Angst ja von Algorithmen und dieser Datenmenge und allem da.
Der Mensch hat grundsätzlich Angst ja vor Sachen, die er oder sie nicht versteht. Genau. Das liegt in der Natur der Sache. Und das ist völlig, völlig nachvollziehbar. Gleichermaßen wissen wir auch, dass wenn Leute wissen, wie Systeme funktionieren, dann können sie es manipulieren. Mhm. In dem Moment, wo Google, wo jetzt gerade im Rechtsprozess ist in London, muss offenlegen, wie ihr Suchalgorithmus funktioniert. Ich weiss nicht, ob das wirklich gut wäre. Oder es ist umstritten und es ist streitbar. Und es soll auch diskutiert darüber werden, wie gut ist es gemacht, innerhalb von einem Konzern, der gewinnorientiert unterwegs ist, zu behalten, wo ein ES nachher sozusagen die Informationshoheit hat und kann entscheiden darüber, wer gewählt und wer nicht. Mhm. Also wenn es einen direkten Einfluss auf Demokratie hat, oder, das ist immer schwierig. Wenn es einen direkten Einfluss auf die Gesundheit hat vom Mensch, ist es schwierig. Wenn plötzlich ein Medikament publiziert wird, das gegen eine gewisse Krankheit funktionieren wird, das verbreitet sich in Windeseile, und ein Algorithmus hat dafür mitgesorgt, dass es ist schwierig. Nur natürlich heisst es nicht, weil jetzt die Mehrheit plötzlich weiss, wie es funktioniert, dass nachher etwas mitmachen tun. Das beste Beispiel ist das Handwaschen. Wir alle haben gelernt, Handwaschen im Kindergarten und schon viel früher davor. Trotzdem gibt es sehr viele Leute, die immer noch gewiss wie Handwaschen tust und dass man es regelmässig machen muss. Jetzt, der Mensch ist vergesslich, außer du hast etwas davon. Wenn ich dir sage, du kriegst 1 Million Franken, wenn du ein Jahr lang richtig durch Hände wäschst, fragst du, wie lange ziehst du durch, oder? Und ich bin sehr für Transparenz. Ich bin allerdings mehr für Transparenz dafür, wie die Unternehmen finanziert sind und was der Aspekt ist, als dass wir jetzt Programmierungsdetails publizieren. Weil das wird 100% missbraucht.
Mhm. Also mehr wissen, was ist. Es geht wieder ein bisschen zurück, wo wir darüber geredet haben, die verschiedenen Social-Media-Tools. Was sind Ihre Hintergründe oder vielleicht auch Antriebe und was wollen Sie damit bezwecken? Mehr zu verstehen, warum, als schlussendlich nachher auf der operativen Ebene mit dem Algorithmus, sondern so ein bisschen mehr die Vision oder das Big Picture. Wenn man sich jetzt darüber informieren will, allgemein, es ist so ein riesen Thema. Ja. Wo finde ich Daten? Ich meine, es ist wieder einmal eine Datenmenge da, aber ich stehe wieder irgendwie mit einem Fragezeichen, aber dann mal von einer anderen Art da. Wo gibt es da Hilfe?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich mich auch oftmals damit auseinandersetze, weil Leute zu mir kommen, mich nach Hilfe fragen oder wenn du wissen, wie das ist. Und ich habe den Vorteil, dass ich mich regelmäßig muss auch informieren, damit ich an Schuhe bin. Ich muss aber sagen, ein Drittel ist tiefe Recherche aufgrund von eigenem Antrieb. Blogs durchforsten, schauen, was ist die primäre Quelle, wie alt ist sie, woher kommt sie, wer hat es geschrieben, verifizieren. Ich glaube nicht an einem Social Media Post, der sagt, das sind die Top Trends für XY. Also musst du wirklich go tief in die schauen, wer hat es geschrieben, ah, es kommt von Facebook, ah, es ist finanziert von Gartner, ah, und so weiter, oder? Braucht extrem viel Zeit. Aber natürlich kannst du es anders aufbereiten und kannst deine Rückschlüsse ziehen. Das ist ein Drittel. Ein Drittel ist Austausch. Austausch untereinander, sei es jetzt irgendwie auf Twitter, sei es an Konferenzen, sei es mit anderen Expertinnen und Experten, die selber Sachen im Einsatz haben, die Sachen probieren. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass ich nicht an einen Experten oder Expertin glaube, nicht selber Sachen umsetzen tut. Mit dem eigenen Geld von mir aus, mit eigenen Websites, mit eigenen Kanälen. Also die, die einfach nur sagen, so muss ich es machen, aber sie können es nicht selber, wie sie es nie gemacht haben, ist auch schwierig. Und ich tausche mich immer noch mit denen eigentlich aus. Und ein Drittel ist purer Zufall. Ich sehe irgendwo einen Tweet, ich entdecke plötzlich irgendeinen Podcast, ich bin irgendwo auf einer Mailadresse angemeldet und ich nicht mehr bewusst weiss, wo mir ein Link schickt zu einem Blog, wo unten dran steht, das ist ein Report und ich gehe dort drauf und ich lande auf, das ist wirklich das. Aber es ist extrem viel Zeit und es ist extrem viel Verifizieren. Ich glaube sehr stark, dass die Leute den Vorteil haben, wenn sie mit jemandem sich unterhalten, der sich mehrere Jahre sich damit auseinandersetzt wird. Ich kann dir sagen, was hip war 2001, ich kann dir sagen, was hip war 2008 und ich kann dir sagen, was hip war 2019. Mhm. Und wenn du das kannst, wenn du den Kontext hast, das ist das Wertvolle. Oder? Weil Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Viele Sachen sind immer wieder mal da. Weil eben, die Grundlagen sind immer die gleichen. Biologie, Psychologie, Technologie.
Ja.
Gerade um den Menschen.
Eigentlich hätte man ja Chance mit ganzen digitalen Tools und Zugängen und den Daten wäre eine riesige Chance da, zum Verhalten zu ändern, auch in der Gesellschaft.
Ja.
Warum wird das noch nicht gemacht?
Das Motiv ist nicht da. Ich habe mir auch schon überlegt, wie toll wäre es, wenn es eine Social-Media-Plattform würde geben, also die heisst bewusst Social Media, wie wir es damals angedenkt haben, im 99, wo das Cloutray-Manifesto geschrieben worden ist, von wegen, dass alle mehr Gespräche sind, dass alle gleich dürfen, behandelt werden, jede Information ist gleich und so weiter. Und stell dir vor, das Netzwerk, da musst du Mitgliedgebühr zahlen, weil jemand muss ja den Server zahlen, jemand muss die Mitarbeiter zahlen. Eigentlich ist es nichts anderes als, du bist in einem Club drin, dafür ist es komplett werbefrei. Und es ist extrem transparent, wie Beiträge gewichtet und aufgepusht werden, damit du sie im Feed nicht siehst.
Mhm.
Also wenn jetzt plötzlich müssten Firmen sich überlegen, was ist jetzt der Inhalt, der natürlich letztendlich zu meinem Produkt führen soll. Du sollst den Kaffee können verkaufen am Ende des Tages. Aber dein Beitrag soll dazu dienen, dass die Leute besser informiert sind über die Risiken, Nebenwirkungen, über die Herstellung, über Transparenz, Lieferkette und so weiter. Und aufgrund von dem tun wir deinen Beitrag wie belohnen und geben uns ein bisschen Karma-Punkte und dann wird wieder aufgeschoben. Das wäre extrem spannend. Weil ich glaube, wo das Internet geschaffen worden ist, ohne jetzt mit diesen Gründern je geredet zu haben, aber ich glaube schon, dass sie die Idee hatten, von wegen, dass man die Leute näher zusammenbringt und dass, wie du sagst, dass es letzten Endes dazu bringt, dass ich mich kann austauschen mit jemandem, der vielleicht mal in einer Situation war, in einem anderen Land, in einem anderen Leben, und dass wir kognitiv zusammen viel weiterkommen. Die aktuelle Situation zeigt es ja auch, dass wenn alle Regierungen würden zusammenarbeiten und die Karten zusammengebracht hätten für gewisse Tendenzen. Oder auch wenn wir jetzt würden besser verstehen, warum plötzlich der Ölpreis so tief ist.
Ja.
Keiner hat denen gesagt, dass der jemals wird sinken und plötzlich sinkt. Warum ist das so? Wenn wir jetzt das könnte zusammenbringen und sagen, übrigens, wir könnten den Ölpreis immer so tief behalten oder wir können uns anders und so weiter und so fort. Das wäre so eine riesige Chance. Das wäre eine riesige, riesige Chance. Aber es müsste halt mehr ein Intranet sein, wenn es Internet. Ja. Das Internet bedeutet, ich weiss, wer du bist. Da steht dein Name dort, du bist verifiziert, das ist dein. Und wenn du etwas rausposten tust, bist du die Schuld. Keine Zeit für Troll, keine Zeit für Kommerz, keine Zeit für doppelte Fake, was immer Inhalt, oder? Dein eigenes Intranet und du bist Teil von einem grossen Internet. Eine Riesenchance.
Das ist ein Faktor, gell, der Mensch, der halt leider mit seinem Ego oftmals zurück zum Urinstinkt ein bisschen im Weg steht, sich selber und Lösungen. Es ist auch ein Thema, oder vieles im Internet und mit Algorithmen auch, ist das Thema Verantwortung, oder? Ja. Es geht wieder zurück zu allem, zu dem, was wir jetzt diskutiert haben und alles. Ich möchte aber gleich noch eine Frage für vor allem die jetzt durchgehabt haben bis jetzt, noch eine Frage stellen. Warum ist der digitale Geduldsfaden 8 Sekunden lang? Für die, die jetzt so lange durchgehört haben und mitgelassen haben.
Das Lustige ist ja, der digitale Geduldsfaden, der entsteht ja aus einer Studie, wo ursprünglich für etwas ganz anderes verwendet worden ist. Und ich habe das allerdings als Anspruch genutzt, zum Zusammensetzen, von wegen, wie unsere Geduld heute aufgebaut ist. Grundsätzlich weisst du, dass eine Website oder eine Applikation nur etwa 2 Sekunden braucht, bis sie geladen ist. Das heisst, wenn du heute eine Webseite aufstartest, die nie gestartet hast, die nicht gecached ist irgendwo, oder wenn du eine App zumachst und du wachst auf, so ungefähr 1 bis 2 Sekunden mag es leiden, sonst fängt der Mensch an, nervös zu werden und spricht sie wieder ab. Dann brauchen wir von der Biologie her, brauchen wir ungefähr 1/2 Sekunde, um uns zu orientieren, von wegen, ist das, was ich sehe, gefährlich oder gut? Ich brauche nur mal etwa 1/2 Sekunde, um zu entscheiden, kenne ich es oder kenne ich es nicht? Also Beispiel, ist jetzt ein Blatt oder ist eine Spinne? Kenne ich das Blatt oder kenne ich die Spinne? Das heisst, man hat dort schon wieder 1 Sekunde eigentlich wie verloren. Und dann brauche ich ungefähr 1/2 bis 1 Sekunde zum Denken, von wegen, kann mir jetzt das, was ich gesehen habe, was mir gefällt, schon bereits kennen, kann mir das jetzt etwas bringen oder nicht? Das heisst, wieder 2 Sekunden, die weg sind, sind 4 Sekunden. Jetzt wissen wir auch, dass grundsätzlich, bis die Information verarbeitet, wenn ich etwas lese, wenn ich etwas dich anschauen tun, im Algorithmus nennt man das eine sogenannte True View, also eine echte Ansicht, die beträgt ungefähr 1 bis 2 Sekunden. Das sind wir grosszügig, dass wir 2 Sekunden schauen tun, 21, 22. ob sie grundsätzlich etwas interessiert, du hast vorher gesagt, Emotionen auslösen tun. Eigentlich sind es genau die zwei Enzyme wieder, Dopamin und Oxytocin. Damit sind wir bereits bei 6 Sekunden angelangt. In den nächsten 2 Sekunden entscheidet sich der Mensch, ob er oder sie will weitermachen. Das heisst, die ursprüngliche Studie von Microsoft und Forrester, wo das gesagt hat, dass der Geduldsfaden nach 8 Sekunden reissen wird, ist eigentlich von einem ganz anderen Aspekt ausgegangen. Ich habe aber trotzdem nachher die entsprechenden Sachen zusammengefügt und kann heute eigentlich sagen, nach 8 Sekunden ist der Geduldsfaden entweder gerissen oder man gibt ihm nochmal eine Chance. Aber das sind viele kleinere Komponenten, die sich zusammentun. Und natürlich, es gibt schnell denkende Leute, es gibt ungeduldige Leute. Das heisst, es ist vielleicht eher weniger statt mehr. Aber die 8 Sekunden als Orientierung helfen schon mal. Wenn du allerdings weisst, netto sind es immer 1 bis 2 Sekunden, aber entscheidet, ob der Mensch etwas davon hat oder nicht.
Echt faszinierend, wie der Überlebensinstinkt von uns Mensch doch unser Digitalverhalten immer noch beeinflusst. Das ist eigentlich absolut faszinierend.
Jetzt können Leute sagen, warum heisst echt Amazon Amazon und warum ist der Dschungel da außen im Internet so gefährlich, oder?
Ja.
Der Mensch hat gerne Analogien.
Wenn aber jetzt die 8 Sekunden ist ja ein Thema. Der erste Eindruck ist ja auch so etwas. Zählst du die 8 Sekunden gerade in den ersten Eindruck hinein, oder? Ich meine, gehört das zu dem Thema, dass man es irgendwie gerade noch ein bisschen für die Leute bündeln könnte? Haben die 8 Sekunden, ist das jedes Mal, habe ich die 8 Sekunden pro Sache, die ich sehe, wenn ich es wieder mal sehe von dir, oder ist es nur das erste Mal, wenn ich den ersten Eindruck habe?
Du hast immer wieder die netto 1 bis 2 Sekunden. Mhm. Der Mensch tendiert extrem schnell zu vergessen. Der Ebbinghaus, Dr. Ebbinghaus hat das bereits im 19. Jahrhundert herausgefunden, dass eigentlich grundsätzlich alles, was uns nicht interessiert, nach 20 Minuten wieder aus dem Gedächtnis rausgeht. Nach einem Tag 70% und nach 30 Tagen 90% verloren. Aus. Wir können es wiederholen, repetieren, wiedergeben. Der Gesamteindruck ist immer wichtig. Weil der Mensch muss sich immer orientieren. Ich will wissen, habe ich jetzt ein Rot vor mir, wo eine Marke ist? Und wir alle denken, wenn wir die Farbe Rot hören und an eine Marke denken müssen, an gewisse Marken. Es können aber 3, 4 unterschiedliche sein. Sechs im Automobilbereich, sechs im Konsumbereich oder sechs im Bankenbereich. Ein Rot hat 4 andere Assoziationen. Das heisst, wir gehen immer den gleichen Weg durch. Wir alle tun gleich gewisse Sachen anschauen. Bei uns in der westlichen Hemisphäre ist das berühmte Z. Von links nach rechts, so ein Licht im Uhrzeigersinn, gehen wir so ein links, rechts runter. Und gehen wir schauen, was sehe ich dort in den eher östlichen Hemisphären und im arabischen Raum. Wir sind von rechts nach links, sowohl nach oben. Am Ende des Tages sind wir immer so ein bisschen gewisse Wellenbewegung unterwegs. Das heisst, wir haben immer die Zeit von netto 1 bis 2 Sekunden, wo wir uns orientieren können. Jetzt ist allerdings ganz wichtig, wenn nebendran Sachen laufen tun, sechs Musik umlaufen ist, Push-Nachricht, die kommt, das Telefon, wenn er kommt, dann tun wir eigentlich grundsätzlich unsere Aufmerksamkeitsfähigkeit extrem reduzieren. Je gestresst wir durch den Alltag durchgehen, je weniger bewusst wir im Moment sind, umso weniger aufnahmefähig sind wir für neue Informationen. Was macht aber das System? Was macht der Mensch? Er blendet aus. In dem Moment, wo wir gestresst sind, tun wir uns extrem auf das Wichtigste fokussieren. Alle, die in einer Stresssituation sind, ob es jetzt ein Läu vor einem ist oder ob irgendwie plötzlich eine Lawine kommt, wir alle wissen, einen extrem messerscharfen Fokus, aber nur fürs Wesentliche. Mhm. Man hört Sachen immer, das passiert im Digital einfach viel, viel kleiner und viel, viel, viel weniger. Und das heisst, in dem Moment, wir haben ja immer die Netto, aber sie werden weniger und weniger und weniger und weniger.
Schön ist vor allem für die, die es interessiert, zum Thema Aufmerksamkeit, haben wir auch schon ein ganzes Interview geführt. Also der Algorithmus ist zwar eine Sache, aber wie viel das da die Aufmerksamkeit reinspielt, das haben wir natürlich auch die Ökonomie von der Aufmerksamkeit mal angeschaut.
Alle, die es gerne möchten, anlösen, genau.
Genau, gut. Ja, ich glaube, danke für deine Aufmerksamkeit und deinen Geduldsfaden.
Danke dir, es war spannend. Merci vielmals. Bis bald.
Tschüss.
Schön, hast du Zeit gehabt für uns. Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.